Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Bully Special. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Vorschau auf den großen Preis von Russland in Sochi. Ein Grand Prix, auf das sich die ganze Formel 1 Gemeinde sehr freut, von Team, von Fahrern, Fans. Jeder freut sich auf Russland. Nicht so richtig. Aber wir sprechen drüber hier bei uns in der Sendung. Mein Co-Moderator ist auch dabei. Er heißt Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und wie? Was? Wie hallo?
Ja, Aloha. So. Sorry. Ja. Ich war gerade. Russland, das verwirrt mich einfach. Da bin ich so heiß drauf. Das ist, da kann ich nicht klar denken.
Und natürlich ist unser Experte da. Er kommt von Formel1.de, Motorsporttotal.com, Formel.de.motorsport.com. Er ist der Chefredakteur. Er heißt Christian Immervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin, hallo Ole.
Ja, es ist sind die Starting Grid Zeiten. Letzte Woche hatten wir ja drei Ausgaben. Ja, einmal die Rückschau auf Singapur, dann das Interview mit David Coulthard und unsere Q&A-Ausgabe, die ja wirklich sehr gut angekommen ist bei euch. Also auf jeden Fall was wir noch fortführen werden. Haben wir noch einige Fragen offen gelassen. Also für einen späteren Zeitpunkt auf jeden Fall sehr wichtig. Und wir haben iTunes-Rezensionen bekommen. 5 Sterne von Gecko Pete. Ich bin dieses Frühjahr zufällig beim Lesen eines Formel1.de-Beitrags auf diesen Podcast gestoßen und habe seitdem in der Saison 2018 alle Folgen angehört. Warte schon immer auf die neue Folge, um mir beim Zugfahren die Zeit zu vertreiben. Die Tonqualität ist übers Jahr wesentlich besser geworden und da gibt's auch nichts mehr dran auszusetzen. Gute und viele Infos von und neben der Strecke mit einer Portion Humor. Da finde ich nicht, dass mit dem Bashing übertrieben wird. Immer für einen Lacher gut. Die Länge finde ich auch gut, nur dass manchmal wirklich lange um den heißen Brei herumgeredet wird und Aussagen wiederholt werden, wie da als Ole erstaunlich lange für einen Nicht-Hardcore-Fan von seinem Ausflug in Monza erzählt hat. Ansonsten macht weiter so. 5 Sterne von Fossi84. Normalerweise gebe ich ja selten Bewertungen ab, aber hier muss es einfach sein, da ihr die 5 Sterne echt verdient habt. Ich bin so froh, dass es euren Podcast gibt und ich durch Zufall draufgestoßen bin. Endlich bekommt man eine Analyse des gesamten Rennens bzw. Wochenendes. Das vermisse ich bei RTL ja schon seit Jahren. Die Highlights waren früher mal besser, und aber wer jetzt nicht unbedingt Vettel- oder Verstappen-Fan ist, kann RTL eigentlich nicht mehr ertragen. Es gibt 20 Fahrer und mich interessieren eben auch mal die Nebenschauplätze, auch wenn es nicht um die vorderen Plätze oder die WM geht. Und das finde ich bei euch gut, dass hier alles thematisiert wird, und das sollt ihr auch weiter so machen. Natürlich gibt es immer mal verschiedene Meinungen, aber wenn man sie sachlich begründet, ist das alles auch in Ordnung. PS, eine Anmerkung habe ich noch zur heutigen Folge vom 18.09. Die Strafe für Grosjean, aber nicht für Sirotkin. Ich habe das so verstanden, dass die blauen Flaggen nur für Grosjean gegolten haben, weil er direkt vor Hamilton war. Wenn Sirotkin keine blauen Flaggen gezeigt bekommen hatte, dann kann man ihn auch nicht bestrafen. So einfach ist das. Die Strafen beim Ignorieren der blauen Flagge sind relativ einfach festzuhalten im Vergleich zu anderen Situationen. Für mich daher vertretbar. Ist vollkommen richtig. Habe ich so nämlich gar nicht gesehen. Ja, liebe Freunde, da möchte ich einfach mal sagen, die Strafe so war vollkommen in Ordnung. PPS, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, ist super, Christian. Noch ein Lob für deine Kolumne.
Dankeschön.
Und 5 Sterne von Pögi. Ich bin erst durch das Sommerinterview mit Marc Surer auf dem Podcast aufmerksam geworden und verschlinge ihn seitdem regelrecht, den Podcast, nicht Marc Surer. Ich persönlich würde mir noch ein bisschen mehr Technik als Inhalt wünschen, aber das Leben ist halt kein Wunschkonzert. Ja, hören wir ja oft genug, aber da suchen wir natürlich noch nach guten Experten, die das auch so noch ein bisschen detaillierter machen können, als wir drei da in der Lage sind, das zu tun. Aber haben wir auf der Liste, und gerade dann mit Hinblick dann auf das Ende der Saison, wo wir mal so ein bisschen vielleicht auch über die technischen Entwicklungen über die Saison sprechen können, aber auch natürlich dann mit Blick auf die nächste Saison 2019, wenn wir das wieder fokussieren. Vielen Dank euch für diese 5-Sterne-Wertungen, und ihr könnt gerne nachziehen und auch eine schreiben oder mit weniger Sternen, wie ihr wollt. Feedback ist immer wichtig, freuen wir uns drüber. Bei Twitter könnt ihr uns folgen unter @mst_christian_n, wenn ihr Christian folgen wollt, @mikeweiß, @mikevice, wenn ihr Ole folgen wollt, und mir @ks_0811, #startinggridmsr. Ja, und dann möchte ich euch beide eigentlich noch fragen, Christian. Du hast ja das Interview mit David Coulthard ja auch angehört. Ist dir irgendwas ganz besonders aufgefallen, als du das gehört hast? Etwas, wo du gesagt hast, so, ja, das war mal eine Aussage, die hätte ich so vielleicht gar nicht erwartet.
Ja, was mir schon aufgefallen ist, da haben wir gerade im Vorspann schon drüber gesprochen, Kevin, ist, dass David Coulthard auch quasi zugibt, dass ihm an manchen Stellen einfach das Talent ausgegangen ist. Er spricht ja ganz gezielt das Qualifying an, weil das ist was man von Rennfahrern auch am Ende oder nach ihren Karrieren ganz selten hört. Also das sind ja in der Regel solche Alpha-Tiere, dass denen das zugeben, ja, hier war der andere einfach besser, sehr, sehr schwer fällt. Aber das hat David Coulthard auch gemacht. Und ich fand das auch sehr sympathisch. Der Ralf Schumacher hat das mal gemacht beim gemeinsamen Auftritt mit seinem Bruder. Bei Beckmann war das, glaube ich, damals. Also das ist was, das hört man nicht so oft von Rennfahrern. Und ja, alle, die es noch nicht gehört haben, unbedingt dieses Interview anhören. Du sprichst ja auch im Podcast drüber, dass man dir ein bisschen Zeit weggenommen hat. Also da wäre noch ganz viel gegangen, glaube ich. Aber auch das, was da zu hören ist, fand ich echt interessant. Unbedingt reinhören.
Ole, hast du es auch gehört? Ist dir irgendwas aufgefallen, wo du so gesagt hast, so oha, hätte ich jetzt so nicht mit gerechnet?
Also ich habe es gehört. Ich bin da bei dem gleichen Punkt wie Christian. Also das ist schon sehr selbstreflektiert. Hat er ja auch recht mit. Also das ist ja so. Was ich interessant fand, war, dass er im Prinzip zugestimmt hat, dass Valtteri Bottas so er eigentlich ist, so mehr oder weniger. So eine neue Version von ihm. Aber insgesamt fand ich das sehr interessant. Leider halt nur irgendwie eine Viertelstunde. Also ich hätte mir das auch noch länger angehört, weil natürlich David Coulthard natürlich auch sehr gut reden kann, sehr gut erzählen kann. Ich fand den Punkt mit Williams und McLaren auch sehr interessant. Also wenn ihr das noch nicht gehört habt, bitte anhören. Unbedingt.
Ja, und an diesem Punkt möchte ich eigentlich schon angreifen, nämlich Williams. David Coulthard hat ganz viel über McLaren gesprochen auch und über die Probleme dort und hat ja auch den Motorenwechsel zu Honda, aber auch von Honda weg ein Stück weit kritisiert. Und bei Williams ist ja wirklich ein ganz großes Problem, finde ich eigentlich, für das Team. Christian, vielleicht widersprichst du da, vielleicht auch nicht. Und das ist auch etwas, was Toto Wolff ja angedeutet hat in Beyond the Grid. Könnt ihr euch auch gerne mal anhören. Sehr, sehr interessantes Format nach wie vor. Und Toto Wolff auch ein sehr spannender Interviewgast, obwohl ich mir da gewünscht hätte, dass man noch ein bisschen mehr auch auf Toto Wolff als Rennfahrer eingeht. Noch ein Stück weiter mehr. Gibt da noch einige interessante Geschichten rund um ihn. Vielleicht können wir das ja hier mal im Podcast machen, wenn er mal vorbeikommt. Williams ist ja an der Börse gelistet, Christian, ne, in Frankfurt. Und da bist du natürlich ein Stück weit attraktiver vielleicht für Investoren, weil du alles offenlegen musst. Aber ich habe das Gefühl, dass das auch ein ganz, ganz großes Problem ist für Williams. Weil wenn man so offen agieren muss, wie die das machen müssen, kannst du natürlich, ja, ich will nicht sagen, was verstecken. Aber es wird sehr schnell offengelegt, wie viel Verlust du wirklich schreibst. Und das macht dich ja dann wirklich wiederum nicht so attraktiv für Geldgeber. Und wenn wir mal schauen, was Williams bevorsteht, nämlich das Ausscheiden von Martini als Sponsor, das Ausscheiden von Lawrence Stroll als Geldgeber, davon muss man ja ausgehen, weil er ja wahrscheinlich die Finanzierung mehr zu Racing Point verlagern wird. Ja, und dann die Frage, ob SMP, der Förderer von Sergej Sirotkin, drin bleibt, wenn Daniel Kwiat wieder in die Formel 1 kommen sollte, was ja auch noch offen steht, ob er bei Toro Rosso jetzt ein Cockpit bekommt oder nicht. Fluch und Segen, das mit der Börse und Williams, ne?
Ja, ist so. Wobei ich als Fluch jetzt nicht nur sehe, dass die ihre Bilanzen offenlegen müssen, weil das geht vielleicht an vielen Fans so ein bisschen am Radar vorbei, aber das müssen alle britischen Teams. Also es gibt da eine Website, die heißt Companies House. Das ist sozusagen das Handelsregister, das britische Finanzamt, wenn man so möchte. Und da kann man auch tatsächlich, es kostet ein bisschen Geld, ich glaube ein Pfund oder zwei Pfund pro Bilanz, kann man sich auch alle Bilanzen der Teams da abrufen. Und im Endeffekt bekommt man dann genau das Gleiche wie das, was Williams für alle offenlegen muss an der Frankfurter Börse. Wo es aber natürlich zum richtigen Fluch wird, ist, dass Williams im Gegensatz zu anderen Teams, die jetzt wirklich nur ihren eigenen Shareholdern Rechenschaft schuldig sind, ist Williams auch der Öffentlichkeit und allen Menschen, die da Aktien halten, Rechenschaft schuldig. Das führt natürlich dazu, dass du zwangsläufig, wenn du irgendwelche sportlichen Probleme hast oder wie auch immer, oder da kommt ein Deal und das könnten wir machen, du musst dir halt immer darüber Gedanken machen, welche Auswirkungen hat das auch auf den Aktienkurs oder auf die Entwicklung an der Börse. Und das glaube ich schon, dass das schwierig ist, weil wie wir alle wissen, ist Formel 1 natürlich einerseits natürlich ein Millionengeschäft, aber nicht unbedingt was jetzt wahnsinnig viel Profit abwirft für die Investoren, sondern erfolgreicher sind eigentlich die Teams, die halt wirklich ins Racing reinvestieren und nicht Euro Gewinn mitnehmen, sondern wirklich alles wieder zurückstecken. So wie es Frank Williams ja auch, als er und Patrick Head die einzigen Teilhaber waren, wie die das immer wieder gemacht haben. Also ich glaube, das Problem liegt eher da, nicht zwangsläufig nur an der Offenlegung der Bilanzen, weil wie gesagt, das machen alle britischen Teams immer mit ein bisschen Verzögerung. Also jetzt kann man inzwischen schon die Bilanzen von 2017 abrufen, bis hin zu wie viele Mitarbeiter haben die beschäftigt. Also was da so in Interviews gesagt wird, kann man dann alles tatsächlich nachprüfen. Da stehen auch interessante Dinge drin, wenn sich da mal jemand reinfuchsen möchte. Wir greifen das ja immer wieder auch in Artikeln aus, wie das Gehalt des Highest Paid Directors, das sind auch so Dinge, die da ausgewiesen werden müssen, genaue Anzahl der Mitarbeiter, wie viele davon in Administration tätig sind, wie viele in Forschung und Entwicklung, da kann man wirklich viel rauslesen. Wie gesagt, Companies House nach der Firma suchen kostet, ich glaube, ein Pfund pro Bilanz. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht einen zu heißen Tipp meinen redaktionellen Kollegen bei anderen Medien gegeben, aber das ist grundsätzlich möglich. Wo wir das nicht sehen, ist natürlich bei allem, was außerhalb von UK ist, also zum Beispiel von Sauber oder Ferrari, da gibt es halt, oder auch Toro Rosso, da sehen wir tatsächlich keine Bilanzen ein, da sind wir dann relativ auf das angewiesen, was uns die sagen.
Die Williams-Gruppe ist ja so aufgeteilt, dass es das Formel-1-Team und die Technologieabteilung und Advanced Engineering noch dabei hat. Also Williams ist viel mehr als nur das Formel-1-Team, das muss man vielleicht mal dazu sagen. Geschäftsführer dieser Gruppe ist Mike O'Driscoll und der hat gesagt bei der Präsentation der Bilanzen, könnt ihr auch auf formel1.de nachlesen, obwohl wir in einem sehr dynamischen Umfeld weiter vor Herausforderungen stehen, sind wir gut positioniert, um darauf zu reagieren. Mit Weltklasse-Anlagen und einer starken und talentierten Organisation ist Williams weiter entschlossen, Erfolg zu haben. Ole, kann Williams Erfolg haben, wenn man, und da schaue ich jetzt schon ein bisschen in die mittelfristige Zukunft, das Team nicht verkauft? Also ich würde das Formel 1, also kann Williams, so wie Williams jetzt ist in der Formel 1, noch irgendwann Erfolg haben, deiner Meinung nach?
Naja, möglich ist alles. Also man sieht es ja jetzt gerade zum Beispiel auch an Sauber, ja, die waren ja die letzten Jahre auch im Niemandsland, ja. Und sind jetzt, haben sich jetzt wieder erholt. Sind natürlich jetzt kein Top-Team, aber sind gut dabei und holen Punkte. Sind, glaube ich, zwar immer noch Neunter, aber trotzdem. Von daher, und man hat es ja auch davor gesehen, ja, die Phase jetzt vor 2017, sage ich mal, von 2014 an, da war Williams Top-Team, sage ich mal, oder er kratzte daran. So, und davor war es halt wieder so eher mau. Nur, das kann man halt schlecht forcieren. Ja, also momentan sieht es halt wirklich, wirklich düster aus. Auch wenn Lance Stroll und ja, sag ich so, keine Monsterpunkte geholt haben, aber das reicht natürlich nicht. Das ist halt Zufallstreffer. Es kann nächstes Jahr anders sein. Es kann nächstes Jahr auch sein, dass man nächstes Jahr ja, wieder gut dabei ist. Kann aber auch genau das Gegenteil sein, das weiß man nicht. 2006 war man ja auch, nachdem BMW ausgestiegen ist, auch nicht so gut. Ja, sag ich mal. Dass die großen Sponsoren da ausgestiegen sind. Also, ja. Ich würde halt vielleicht drüber nachdenken, das Team zu verkaufen. Oder mich halt auf das andere Business konzentrieren. Aber das lässt sich halt auch schwer sagen. Ich glaube, nächstes Jahr ist so ein Scheideweg. Weil wenn man nächstes Jahr auch nicht erfolgreich ist, ich glaube, dann muss man sich da wirklich was überlegen. Ist halt die Frage, ob Lawrence Stroll nicht vielleicht doch sagt, ach, ich gebe euch noch vielleicht ein paar Millionchen dazu, einfach so. Kann sein, weiß man nicht. Aber ja, man muss auch fundamentale Fragen klären, wer da überhaupt fährt nächstes Jahr und wer das sponsert. Angeblich ist die Zukunft ja gesichert, sagt ja Claire Williams. Ich lasse mich mal überraschen.
Ich glaube, da lassen wir uns alle überraschen. Werden Williams natürlich immer weiter im Auge behalten. Vielleicht auch in Bälde interessante Gesprächspartner haben, die vielleicht da auch noch ein bisschen was zu sagen können. Also bleibt Starting Grid auf jeden Fall treu. Erzählt es den Leuten, dass es diesen Podcast gibt. Ja, und dann machen wir gleich nach einer kurzen Pause weiter. Sprechen natürlich unter anderem über den großen Preis von Russland, der am Wochenende ansteht. Aber gleich erstmal eine Idee, die ich habe, die aber auch schon Ole hatte, die wir aber noch ein bisschen ausdiskutieren wollen, wie man die Formel 1 vielleicht ein Stück weit fairer gestalten kann. Gleich hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Gleich noch die Vorschau auf den großen Preis von Russland. Keine Sorge, also ich weiß, ihr seid alle heiß drauf auf dieses Rennen und deswegen blicken wir auf die wichtigsten Fakten noch voraus. Aber erstmal, das ist etwas, was ich in der letzten Ausgabe eigentlich schon so ein bisschen ansprechen wollte. Dann hatten wir so viel Inhalt, da hat das nicht reingepasst. Und da greife ich auch wieder das auf, was der Geschäftsführer der Williams-Gruppe, Mike O'Driscoll, gesagt hat in diesem Artikel auf Formel1.de. Es gibt weiter eine große Lücke zwischen den führenden Teams und dem Rest des Feldes, aber wir hoffen weiter, dass die Zukunft des Sportes unter Liberty Media fairer und ausgeglichener zwischen allen Teams sein wird. Christian, nun ist es wirklich so, dass die drei Top-Teams Mercedes, Ferrari und Red Bull auf vielen Ebenen dem Rest des Feldes komplett enteilt sind. Wie wäre es denn, wenn man ab 2021 nicht nur die Autos anpasst, aber auch die Formel 1 dahingehend anpasst, dass man sozusagen zwei Serien aus der Formel 1 macht? Dass man zwei Wertungen einführt, ähnlich wie es LMP1 und LMP2 und GT bei Le Mans sind? Haben wir auch schon mal so ein bisschen angesprochen, aber ich finde, diese Idee müsste noch ein bisschen ausgefeilter und mehr diskutiert werden, weil wenn wir quasi eine Serie unter den drei Top-Teams machen, die für sich fahren sozusagen, und dem Rest des Feldes quasi eine weitere Weltmeisterschaft sozusagen auskühren und der Weltmeister dieser Gruppe vielleicht im nächsten Jahr in dieser anderen Gruppe mitfährt, einfach damit man auch so einen bunten Wechsel hat und man ja vielleicht den Formel-1-Sport so ein Stück weit attraktiver machen kann, weil dann die Duelle im Mittelfeld nochmal an Wichtigkeit gewinnen. Wäre das eine Option, die du, Christian, auch als gut ansiehst? Realistisch muss man gar nicht erst sagen, weil wahrscheinlich wird das so überhaupt gar kein Thema bei Liberty Media sein. Aber wäre das eine Möglichkeit, die Formel 1 ein Stück weit fairer und dauerhaft interessanter zu halten?
Also ganz spontan und ohne das zu Ende gedacht zu haben, fände ich das jetzt nicht so prickelnd auf den ersten Blick, weil aus verschiedenen Gründen. Also A, es war ja schon immer so in der Formel 1 und ich weiß, das ist das berühmte alte Totschlagargument, aber es war eigentlich immer so, dass es 3, 2, 4 Teams, das hat immer ein bisschen variiert gehabt, die eigentlich klar vor allen anderen waren. Das war in den 80ern so, das war in den 90ern so, das ist jetzt halt wieder so. Was jetzt vielleicht noch ein bisschen ausgeprägter ist, ist der Abstand vom dritten zum vierten Team. Der war vielleicht in der Historie der Formel 1 nicht immer so groß, das mag sein. Aber ein Modell zu finden, wo man sozusagen die Engländer sagen dazu ja immer Two-Tier-Championship findet, finde ich deswegen schwierig, weil in Le Mans zum Beispiel oder in der WEC oder auch in allen beliebigen anderen Rennserien, wo man in verschiedenen Klassen fährt, gibt es halt auch eine technische Differenzierung. Also ein LMP2 ist anders gebaut, gibt es andere Regeln als für ein LMP1, die da gelten. Wenn man sowas findet, ja, dann kann man vielleicht drüber nachdenken. Aber einfach zu sagen, ihr seid schlechter, deswegen fahrt ihr in einer anderen Klasse, das finde ich irgendwie nicht stimmig. Das heißt, da müsste man sich was einfallen lassen. Weil ansonsten bin ich der Auffassung, keep it simple. Formel 1 sollte immer möglichst einfach sein. Ich glaube, alles, was man irgendwie verkompliziert hat in den letzten Jahren, war zumindest ich auf meiner subjektiven Ebene kein Fan davon. Nehmen wir DRS, nehmen wir Klappflügel, das ist eigentlich das Gleiche, oder? Ja. Also ich fand, oder Qualifying-Modi, die man irgendwie versucht hat, mit irgendwelchen künstlichen Mitteln aufzupeppen, kompliziert zu machen, das war eigentlich meiner Meinung nach alles nicht gut. Und da jetzt irgendwie künstlich eine Trennung von Klassen wieder reinzufinden, weiß nicht, also mich sprichst du damit jetzt nicht unmittelbar an, um ganz ehrlich zu sein.
Ole, muss man das so verkaufen? Im Sinne von, ihr seid zu schlecht, ihr fahrt in dieser Gruppe, weil man kann es den Teams ja auch schmackhaft machen.
Ja, könnte man, aber ich bin da eigentlich ganz bei Christian. Das ist halt in gewisser Weise auch ein Problem der Wahrnehmung, weil Christian hat es gerade gesagt, es war schon immer so, dass 2, 3, maximal 4 Teams, das war eher selten, die Siege gekämpft haben und dass wir jetzt dieses Jahr 3 Teams haben, die aus eigener Kraft drin gewinnen können, das gab es auch schon lange nicht mehr. Und dass die anderen Teams dann das so wahrnehmen, wegen ja, die sind besser. Sie sind natürlich auch besser, klar. Und das als ungerecht wahrnehmen, das ist es halt nicht, weil das war schon immer so. Also dann, das ist ja im Fußball auch nicht anders. So, das ist, und das Ding ist halt auch, es gibt halt auch keine, hat Christian auch gesagt, keine technische Abgrenzung. In den 80ern gab es ja mal, für 1 oder 2 Jahre, gab es die Weltmeisterschaft generell und dann gab es nochmal eine Extrawertung für Teams mit Saugmotoren. Das hat aber auch Sinn gemacht, weil es auch da ziemlich viele Teams gab. Damals gab es ja auch, keine Ahnung was, 30 Teams oder irgendwie sowas. Ne? Und heute, ja, wäre das ja nicht so. Dann gäbe es 3 Teams und dann gäbe es irgendwie noch 7 Teams, vielleicht 6 Teams, die dann dahinter fahren. Das macht irgendwie nicht so richtig viel Sinn. Was noch dazu kommt, ist, dass es ja auch nicht heißt, dass jetzt diese 3 Teams, die jetzt gerade aktuell vorne sind, in 2-3 Jahren auch noch vorne sind. Es kann ja auch sein, dass zum Beispiel gerade nächstes Jahr, würde man das jetzt nächstes Jahr einführen, würde man sagen, ja, okay, jetzt hier Mercedes, Ferrari und Red Bull fahren jetzt in eine eigene Liga, also jetzt auch dann richtig, und Red Bull ist dann plötzlich hinter Renault und McLaren. Also das macht keinen Sinn. Ich finde, man sollte das eher so als Glücksfall sehen, dass es überhaupt so ist. Wenn es Ungerechtigkeiten gibt, dann natürlich sicherlich an der Geldverteilung. Aber ich bin auch kein Fan davon, die Formel 1 immer weiter anzugleichen, ja, immer gerechter zu machen. Das verstehe ich sowieso nicht, warum man Sport immer gerechter machen will. Es ist halt... Es gibt halt gute und schlechte, gerade im Rennsport, das gab es schon immer. Und man muss sich nur mal die Zeitabstände aus den 80ern oder sowas angucken. Und dann ist man heute eher gesegnet, sage ich mal. Und von daher würde ich das eigentlich alles so lassen. Über die Geldverteilung sicherlich nachdenken, das tut man ja tatsächlich auch. Aber an sich ist das, ich sehe das nicht als Problem, weil es war schon immer so. Es war einfach schon immer so. Also es gab ja nie den Fall, dass jetzt 11 Teams um Siege gekämpft haben. Das war einfach nie der Fall. Dann ist man in der Formel E und oder keine Ahnung was, oder in der DTM oder keine Ahnung, oder bei den Indycars, und man sieht ja, wie langweilig das teilweise ist.
Ja, ist schon auch richtig. Trotzdem muss ich irgendwie was tun. Also ja, die Formel 1 war immer so.
Aber warum?
Ich glaube,
warum? Also was willst du denn? Willst du denn jetzt, dass 5 Teams jetzt ihr Rennen gewinnen können? Nur damit wir Erwartungshaltung, dass alles immer höher, schneller, weiter und total geil sein muss, noch weiter bestätigt werden?
Nee, aber ich glaube, es geht ja gar nicht darum, dass die 5 Teams dann gewinnen, weil es ist ja so, dass am Ende sowieso, und dann sagen wir Ausreißer, dass Ferrari, Red Bull oder Mercedes nicht gewinnen. Aber dann haben die unteren Teams noch ein Ansinnen mehr, noch mehr vielleicht reinzuhauen, um dann mal eine Überraschung zu schaffen, weil ganz oft hat man es doch, dass so ein Rennen einfach so stinkend langweilig ist, weil auch kein Team was wagt. Haben wir doch in Singapur gesehen. Es traut sich ja keiner was zu wagen. Wenn dann aber die anderen Teams untereinander, lass mich kurz ausreden.
Das liegt aber teilweise auch, ja, okay.
Wenn die anderen Teams aber sozusagen ihre eigene Wertung haben, so abseits von dem, was die Top-Teams da machen, weil die sind so weit weg, dann gibt es doch vielleicht die Möglichkeit, dass da wenigstens was riskiert wird, um, ja, ich sag mal so, das Racing mehr anzufeuern. Darum geht's ja. Wir wollen doch Duelle sehen. Wir wollen nicht sehen, dass die hintereinander herfahren und sagen, ja, am Ende reicht mir Platz 8.
Aber meinst du nicht, dass es dann noch langweiliger wird? Also natürlich gibt's vielleicht mehr Action,
das.
Aber sind die Teams dann nicht noch vorsichtiger, sage ich mal, weil dann könnte man ja sagen, okay, mir reicht ja der 4. Platz, weil dann bin ich ja Weltmeister der Herzen, so nach dem Motto. Der brauche ich ja gar nicht, um Weltmeisterschaft gehen. Das ist wie im Fußball, wo wenn man gegen Bayern antritt, dann sagt man vorher auch gleich, ja, das verlieren wir ja sowieso. Meistens stimmt das. Aber trotzdem, das ist, ich finde das, also ich verstehe, was du meinst, aber das Problem, warum keiner was riskiert, liegt natürlich aber auch darin, dass wir dieses Jahr nur 3 Motoren zur Verfügung haben.
Ja.
Und aber die Motorentechnologie jetzt nicht so gut ist, dass das auch tatsächlich bei jedem einfach so locker flockig der Fall ist. Sondern da muss man Motoren und Material schonen, und dann gibt man auch gern mal Rennen auf, damit der Motor nicht so viel Runden drauf hat. Das hätte es ja früher nicht gegeben. Früher haben die Teams halt noch richtig was reingehauen, weil sie halt vielleicht zum einem speziellen Rennen speziellen Motor mitgebracht haben und dann sich was ausgerechnet haben. Vielleicht hat es funktioniert, vielleicht hat es nicht funktioniert, aber auch immer darauf gehofft haben, jetzt zum Beispiel Tyrrell oder was weiß ich was, oder Jordan, darauf gehofft haben, dass vorne irgendwie Leute ausfallen. Nicht umsonst gab es immer zum Beispiel in Hockenheim oder teilweise auch Monza ganz merkwürdige Podien, weil einfach der Materialverschleiß so hoch war. Und heute ist es halt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bloß nichts kaputt machen, weil dann sind wir irgendwie hinten im Feld und dann kommen wir mit unseren Autos da irgendwie dann nicht durch. Das ist das eigentliche Problem.
Ja, es ist natürlich auch nicht ausgereift, was ich hier vorschlage, ne? Aber ich wollte einfach mal so auch Food for Thought reinschmeißen. Ja, ich weiß nicht, es war so eine Idee, die man umsetzen kann. Weil
F1 Nations League.
Ich meine, im Endeffekt, wenn wir jetzt, gibt's doch das dritte Auto, gibt's ja auch die Idee, aber die wird ja von allen irgendwie verworfen. Ja?
Die finde ich aber besser.
Ja, aber warum? Warum ist die denn besser?
Naja, weil man einfach mehr Autos hat.
Ja.
So, und weil mehr Plätze für die Fahrrad. Es wird natürlich am Ende so sein, dass Mercedes 1, 2 und 3 sind, das ist mir schon klar. Aber in der Theorie hat man dann ja mehr Autos einfach auf der Strecke. So, und das kann dann, glaube ich, nichts Schlechtes sein.
Christian, hast du noch was dazu zu sagen?
Ja, also grundsätzlich, ich gebe dir schon recht, Kevin, dass die Kluft ein bisschen groß ist halt zwischen den drei Top-Teams und den anderen. Aber ja, ich glaube, dass Liberty mit diesem Versuch, einen Budgetdeckel einzuführen, auf dem richtigen Weg ist, dass das natürlich politisch alles sehr schwierig ist, weil die großen Reichen sich das natürlich nicht wegnehmen lassen wollen. Das ist eine Sache. Aber ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Es haben sich, glaube ich, auch die drei Großen inzwischen damit arrangiert, dass das passieren wird. Die wollen natürlich ein bisschen später und ein bisschen weniger, als Liberty das will. Da wird ja gerade drüber verhandelt. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg grundsätzlich. Weil wenn jetzt Force India von mir aus hat 120 Millionen Euro Budget, dann kann Ferrari halt maximal 250 Millionen in den Rachen werfen und nicht mehr beliebig bis zu 500, was vielleicht manchmal passiert in manchen Jahren. Das heißt, das ist ein natürlicher Weg, glaube ich, dass man die Kluft ein bisschen aussortiert. Hat natürlich auch Gefahren. Christian Horner hat das mal angesprochen, weil die Fahrer zum Beispiel sollen ja aus diesem Budgetdeckel ausgenommen werden. Das heißt, die Geldschlacht um den besten, teuersten Fahrer, die wird natürlich ganz brutal. Lewis Hamilton reibt sich jetzt schon die Hände. Aber ich glaube, der Weg ist grundsätzlich kein Fall.
Reibt er sich die Hände in Tommy Hilfiger Handschuhen?
Ja, genau. Und zum dritten Auto vielleicht noch mein Senf. Grundsätzlich hat es natürlich ein bisschen Charme, weil du sagst, du bringst dann 9 statt bisher 6 Fahrer in Autos unter, die theoretisch ein Rennen gewinnen können. Also der Ansatz ist ja mal nicht grundsätzlich falsch und bietet auch Möglichkeit für ein bisschen mehr Action an der Spitze. Der große Nachteil ist natürlich, du hast dann für die kleineren Teams, solange die Kluft zumindest so groß ist, halt überhaupt gar keine Chance mehr. Weil im Endeffekt fahren die dann um Platz 10. In der Praxis natürlich nicht, weil auch jetzt sind nicht immer die ersten 6 Plätze weg. Meistens aber nicht immer. Aber für die wird es dann natürlich noch viel schwieriger, als es jetzt ohnehin schon der Fall ist. Das heißt, das wäre der große elementare Nachteil davon.
Da hat man ja aber vorgeschlagen, einfach für alle Punkte. Das hat, ich weiß nicht, wer es war, aber irgendjemand hat vorgeschlagen, einfach für alle Punkte geben.
Ja, gut, aber das ändert ja nichts, ob du jetzt
für
den 13. Platz halt noch einen Punkt kriegst und dafür, es ändert ja nichts an der Reihenfolge und an der WM-Wertung.
Deswegen würde ich ja, was das dritte Auto angeht, das beschränken. Also, man darf bei X Rennen ein drittes Auto einsetzen, man muss aber nicht.
Das ist schwierig, also, weil dann gehst du halt nur noch in Richtung Gaststarter eigentlich.
Ja, eben. Ja gut, klar, aber dann kannst du zum Beispiel auch mal sauber sagen, okay, ich setze jetzt ein drittes Auto ein, vielleicht mit einem Nachwuchsfahrer. So, das wäre meine Idee in die Richtung, weil wenn man natürlich jetzt generell sagen würde, alle setzen ein drittes Auto ein, ja, dann hast du es ja schon gesagt, dann sind die ersten 9 Plätze weg. So, das ist vollkommen logisch. Bei den aktuellen Regeln vor 20 Jahren hätte man das machen können, weil da gab es mehr Ausfälle. Und das ist eigentlich, das hat ja Gerhard Berger auch mal gesagt, weil der hört auch Starting Grid, der hat das von mir. Ich habe das nämlich, glaube ich, vorletztes Jahr schon mal gesagt. Das ist das eigentliche Problem, weil halt es fällt halt keiner mehr aus, sondern und dann ist es natürlich logisch, dass Lewis Hamilton jedes Rennen gewinnt und dass irgendwie die ersten 6 Plätze immer besetzt sind. Das war halt früher nicht so. Früher gab es halt auch, war auch dominante Teams, so wie McLaren, Honda zum Beispiel. Nicht jetzt unbedingt 88, sondern auch 90, 91 oder auch andere Teams oder Williams generell. Aber die sind dann halt auch mal ausgefallen. Da konnte dann auch mal Ferrari da vorne reinfahren oder Tyrrell oder was weiß ich was. Oder Ligi oder keine Ahnung. Und das ist heute halt eben nicht mehr so.
Zweite Serie, drittes Auto. Wie kann man die Formel 1 attraktiver, fairer machen, Kostendeckelung? Was ist eure Meinung? Gerne Feedback in die Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe. Da könnt ihr gerne beitreten. @StartingGrid bei Telegram, wenn ihr bei Messenger Service in die Gruppe kommen wollt. Ja, oder generell auch gerne bei Twitter, unter dem Podcast, in die Kommentare. Wollen wir gerne alles hören. Wie würdet ihr das sehen? Mit unseren Ideen, eure eigenen Ideen? Lasst sie uns gerne da, dann lesen wir uns die durch und bringen die gerne in die nächste Diskussion mit ein. Oder bei einer bald stattfindenden Live-Ausgabe könnt ihr auch gerne anrufen und dann mit uns selber darüber diskutieren. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann blicken wir voraus auf den großen Preis von Russland. Hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Herzlich willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und der Formel-1-Experte von motorsporttotal.com, Formel-1.de und de.motorsport.com, Christian Nimmervoll, sprechen jetzt über den großen Preis von Russland in Sochi. Seit 2014 wird dort gefahren und bislang hat immer nur ein Mercedes-Fahrer gewonnen. Ja?
Übrigens, ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat, bei WTF One gab es einen schönen Screenshot aus dem Wikipedia-Artikel des Grand Prix von Russland. Es gab den nämlich auch schon 1914 und 1915. Da hat auch Mercedes gewonnen. Das nur als kleiner Funfact.
Ja, also man kann jetzt sagen, es ist eine Mercedes-Strecke. Einmal konnte Sebastian Vettel zumindest auf die Pole fahren. Und es hat soweit jeder Mercedes-Fahrer da gewonnen, der gewinnen kann. Hamilton, Rosberg, Bottas letztes Jahr. Ja, aber schnellste Rennrunde und schnellste Qualifying-Runde. Ferrari, Kimi Räikkönen, schnellste Rennrunde letztes Jahr und schnellste Qualifying-Runde Sebastian Vettel, logischerweise auch letztes Jahr. Ja, diese Strecke in Russland, Christian, wie soll man die einordnen? Also es ist, sie ist jetzt nicht super schlecht vom Layout, das kann man nicht sagen, aber sie gibt mir jetzt auch nicht so viel. Wie geht's dir?
Ja, ähnlich, weil wenn man sich das Layout jetzt auf dem Papier anschaut, zum Beispiel mit dieser, wie nennt man sie, Omega-Kurve oder ich weiß nicht genau, ja. Also das, was da um den Middle Plaza rumgeht, das sind ja eigentlich von der Anlage her wirklich ganz, ganz coole Ideen, die da eingebaut worden sind, zumindest vereinzelt. Tatsächlich waren die Rennen aber alle, ich erinnere mich jetzt an keins, das wirklich irgendwie richtig spannend gewesen wäre, oder? Oder habe ich einfach eins vergessen? Nee. Aber ich glaube, die waren eigentlich alle ziemlich langweilig. Was natürlich auch zum gewissen Teil dran liegt, an dieser speziellen Asphaltbeschaffenheit. Das heißt, die Reifen, die Interaktion zwischen dem Asphalt, zwischen den Körnern des Asphalts und der Reifenoberfläche, die ist halt so, dass der Reifen einfach nicht wahnsinnig schnell abbaut. Dieses verrückte Rennen von Nico Rosberg, wann war das? 15 oder 14, ich weiß nicht mehr genau, wo er in der ersten Runde zur Box kam und dann eigentlich bis zum Ende problemlos durchfuhr, wirklich völlig problemlos. Da gab es ja auch eine Aussage nachher, er hätte locker noch einen fahren können. Das ist natürlich suboptimal, ja, weil schwierig. Dadurch fällt jedes taktische, strategische Element nicht so einfach, weil die Strecke an sich, wie gesagt, das Layout, wenn man sich das nur so auf dem Papier anschaut, ist eigentlich ganz interessant, aber es wird halt irgendwie in der Praxis trotzdem immer öd. Und auch Sochi und die Gegend kriegt ja auch immer relativ viel Kritik weg. Ich war einmal da, das war 2014 beim ersten Grand Prix. Ich fand das eigentlich ganz cool. Also ich meine, klar, es ist jetzt nicht Singapur und nicht Monaco, aber du hast die schneebedeckten Gletscher im Hintergrund, du hast auch das Meer wirklich in der Nähe mit auch ein paar ganz netten Restaurants, die damals teilweise geschlossen waren. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist jetzt. Also das ist nicht... wie soll ich sagen, das ist nicht typisch Ostblock eigentlich, was da stattfindet. Und den Paddock an sich, ja, der ist zwar vom Design her sehr viel grau, wie auch generell die Rennstrecke rundherum, aber er ist modern und trotzdem einigermaßen klein und übersichtlich, was für uns Journalisten halt, also für einen TV-Zuschauer jetzt wahrscheinlich sekundär, aber für uns Journalisten ganz dankbar, weil in den ganz großen Paddocks, Shanghai oder mit Abstrichen auch Abu Dhabi vielleicht, da verläufst du dich halt. Da brauchst du irgendwie, weiß nicht, wie viele Minuten von A nach B. Das ist in Sochi eigentlich alles ganz cool gelöst. Also mir fällt nicht ein, wo ich sagen würde, das hier haben die alles scheiße gemacht, sondern eigentlich ein stimmiges Paket, aber irgendwie die Rennen sind halt trotzdem nicht so der Burner gewesen bisher. Das muss man ganz offen zugeben.
Jetzt ist es so, dass die erste Kurve in Russland ja keine wirkliche erste Kurve ist, sondern die erste Kurve die zweite Kurve ist. Ja, da hat es ja auch zwischen Sebastian Vettel und Daniel Kiat geknallt unter anderem. Ja, wem kommt das entgegen in diesem Jahr, Ole? Wer wird in der ersten Kurve, die eigentlich die zweite Kurve ist, deiner Meinung nach die Nase vorn haben?
Der
zweite des Qualifyings. Sehr gut. Ja, wer wird denn dann zweiter des Qualifyings?
Ja, das ist natürlich die Frage. Also mir ist mal aufgefallen, egal, immer unsere Vermutungen sind eigentlich letztendlich immer das Gegenteil. Also wenn ich mal sagen, dass Lewis Hamilton als erster in die Kurve einbiegen wird, dann wird das am Ende Sebastian Vettel ist. keine Ahnung, in den letzten Jahren war es ja eigentlich immer so ein Sprint-Trend dahin und dann hat es ja in der ersten Kurve immer geknallt. Also Momente gab es ja in Russland schon. Ja. Ne? Also Danikia hat das ja gerade gesagt, der ja witzigerweise wohl am Wochenende für Toro Rosso bestätigt wird. Also auch eine gewisse Ironie. Dann
gibt's die Kia-Tribüne eigentlich noch in Sochi? Wie bitte? Gibt's die Kia-Tribüne noch in Sochi?
Ja, vielleicht gibt's sie jetzt wieder, ich weiß es nicht.
Man lackiert sie schnell um.
Ja. Dann gab es den Crash von Grosjean zum Beispiel oder das Ding mit Raikön und Bottas, Esteban Gutierrez, like wenn du ihn noch kennst, der da die Leute abgeschossen hat und so weiter. Letztes Jahr gab es auch einen Startunfall. Also da ist ja eigentlich immer was los, so an Momenten, an Rennen-Action jetzt nicht unbedingt, aber der Sprint zur ersten Kurve ist natürlich immer spannend. Jetzt letztendlich ist die Pole vielleicht gar nicht so wichtig.
Nee, tatsächlich nicht, denn die Seite mit dem zweiten Platz ist gar nicht so dreckig wie auf anderen Strecken und deswegen ist das da eigentlich ein ganz guter Platz, auf Platz 2 zu stehen. Ja, aber dann ist natürlich die Frage, Vettel oder Hamilton, Christian, kommt es zum großen Showdown in Sochi? Weil wenn das jetzt für Sebastian Vettel auch wieder in die Hose gehen sollte und Lewis Hamilton erneut gewinnen sollte, ja dann Prost Mahlzeit, Sebastian Vettel.
Ja, hast du recht. Ich meine, da jetzt Prognosen abzugeben, finde ich insofern ganz, ganz schwierig, weil wenn man auf die Statistik der letzten Jahre schaut, dann ist es eigentlich relativ klar eine Mercedes-Strecke. Gerade die ersten zwei Jahre haben sie ja da ziemlich dominiert in Sochi, was damals sicher damit zu tun hatte, dass es einfach auch eine Motorenstrecke ist. Du hast ja gerade schon angesprochen, der Weg aus dieser letzten Ecke heraus, bei der Haupttribüne bis hin zur ersten wirklichen Kurve, der ist ganz schön lang, das heißt, da kommt es auch auf Power an. Da hat Mercedes immer Vorteile gehabt. Jetzt haben wir dieses Jahr schon ein paar Mal besprochen, mit Mercedes-Power und Ferrari-Power, das schenkt sich nicht mehr viel, wenn nicht sogar ein bisschen Vorteil Ferrari inzwischen. Ferrari war auch letztes Jahr nicht mehr meilenweit weg in Sochi von der Spitze. Vettel, glaube ich, auch auf Pole, hast du schon gesagt. Das heißt, ich glaube, das kann relativ spannend werden. Nur der große Unterschied in der auch mit sicher psychologischen Ausgangslage ist halt, der Vettel muss fast anfangen zu gewinnen jetzt, wohingegen Hamilton halt auch mal einen zweiten Platz nehmen kann. Das heißt, er muss auch nicht mehr letztes Risiko gehen. Also ich bin gespannt. Und wenn natürlich Lewis Hamilton es schafft, dieses Rennen zu gewinnen, dann wird die Luft für Ferrari richtig, richtig, richtig dünn. Und die Chancen zu gewinnen zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton, das steht halt irgendwo 50-50. Also da würde ich mich nicht auf jemanden festlegen wollen jetzt.
Können wir denn so ein bisschen darüber sprechen, was dann dahinter passieren wird? Also, was ist mit Red Bull? Ole, wird vielleicht Force India eine gute Rolle spielen auf dieser Strecke, die ja vom Layout eigentlich dem Force India auch ganz entgegenkommen sollte? Oder wird es wieder Haas sein? Also, ja, auch das ist natürlich schwer vorherzusehen, welches Team da wirklich Vorteile haben wird. Aber die letzten Rennen haben ja auch gezeigt, dass viele Teams und gerade dann auch Force India im Hintergrund auf jeden Fall gut mitmischen können.
Ja, das allwöchentliche Ratespiel. Und ja, Force India, ja, müssen natürlich auch jetzt einiges gut machen. Ne, weil Singapur war nicht so gut, sage ich mal. Haas müsste die Strecke eigentlich liegen, weil es kommt doch so ein bisschen ja, trotzdem auf Power an, gibt eigentlich nur 90 Grad Kurven, mehr oder weniger. Renault, weiß man nicht, könnte ich mir aber auch vorstellen. Ich glaube, für Red Bull wird's relativ schwierig. Also das war ja in den letzten Jahren nie eine Red Bull-Strecke. Werden natürlich wahrscheinlich aber wieder dritte Kraft sein, aber sich da wahrscheinlich mit, ich denke mal, Haas und ja, vielleicht Renault messen. Das lässt sich aber schwer sagen. Tatsächlich. Weil die Strecke halt, ja, es geht halt geradeaus und dann gibt's halt 90 Grad Kurven. Irgendwie ist es so ein bisschen wie Valencia. Also da haben wir ja viele Fans in der Gruppe von Valencia. Vielleicht solltet ihr mal euch mal überlegen, Fans von Russland zu werden. Aber hat natürlich Herausforderungen. Also es lässt sich jetzt, kann ich nicht sagen, wer da wie abschneidet. Aber die üblichen. Also es pendelt sich ja so langsam ein, wer da auf 3, 4, 5 kommt.
Ich glaube, Kevin, was noch ganz interessant zu beobachten sein wird, speziell bei diesem Duell Mercedes gegen Ferrari, ist auch das Thema Traktion, weil Sochi hat eben viele langsame Ecken, wie der Ole richtig gesagt hat, also wo du eigentlich 90 Grad rausbeschleunigst, so ein bisschen Valencia Phoenix, ja, das ist nicht ganz unähnlich. Und da geht es natürlich auch darum, wie kommst du aus den Kurven raus? Also nicht nur der Topspeed am Ende der Geraden, sondern wie schaffst du auch die erste Hälfte der Geraden? Das war jetzt eigentlich in diesem Jahr immer eher eine Schwäche von Mercedes. In Singapur wiederum hatten die das aber ganz gut im Griff. Und Toto Wolff hat ja auch gesagt, die haben aus La Source in Spa ihre Lektion gezogen und das für Singapur hinbekommen. Also wenn Mercedes das wirklich im Griff hat, auch in Sochi, wo noch was Zweites dazukommt, nämlich wie kann jemand, also die Engländer sagen Turn on the Tire, wem das besser gelingt, glaube ich, das wird letztendlich der kritische Faktor sein, weil das trägt dann auch viel zur Traktion bei. Aber das vorher natürlich vorherzusagen, wer kommt denn jetzt mit welchem Reifen besser zurecht auf diesem ganz speziellen Asphalt, den es in Sochi gibt, ist wirklich sehr, sehr schwierig.
Ja, und trotzdem können wir auf die Reifenverteilung schauen. Hamilton und Bottas, also wir haben die gelben Softreifen, lila Ultrasoft und pink Hypersoft. Hamilton und Bottas kommen jeweils mit 2 Soft, 4 Ultras und 7 Hypersofts an. Vettel nur mit 1 Soft. 3 Ultrasofts und 9 Hypersofts, Räikkönen 2, 3 und 8. Und wenn wir dann ins hintere Feld schauen, Alonso 3 Softs, 2 Ultra und 8 Hyper. Also auch da wieder eine bunte Mischung, aber gerade bei Sebastian Vettel haben wir ja gesehen, Christian, in Singapur war das mit einem Softreifen zu kommen, keine so gute Idee. Er konnte ihn nicht antesten im freien Training, wird ja vielleicht dann jetzt auch nicht der Fall sein. Du hast aber im Vorgespräch gesagt, du siehst den gelben Reifen im Rennen nicht so aktiv, ne?
Ja, ich kann es mir schwer vorstellen, weil das ist der große Unterschied zwischen Sochi und Singapur, dass in Singapur halt der Reifen schon einigermaßen rangenommen wurde. In Sochi, einfach aus der Erfahrung der letzten Jahre, wirst du den wahrscheinlich gar nicht brauchen, weil du auch mit den 2 weicheren im Rennen durchkommst. Aber es stimmt natürlich, die Gelegenheit zu testen, wenn du nur einen Reifen hast, hast du nicht, weil entweder du probierst den aus, dann nimmst du aber in Kauf, dass du mit einem gebrauchten Reifen fahren wirst im Rennen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man den Soft wirklich braucht, halte ich für sehr, sehr gering.
Ole, dann noch eine Frage, ist ja jetzt ein Doubleheader erneut, ne? Nächste Woche dann sowohl Vorschau als auch, also erst Rückschau auf Sochi, Vorschau auf Suzuka, ist ja dann auch schon eine Woche später. Entscheidet sich in den kommenden 2 Wochen die WM?
Normalerweise entscheidet sich die WM ja in den USA. Also, aber es kann sich natürlich entscheiden, wenn jetzt Vettel in Russland ausfällt zum Beispiel oder in Suzuka, das war ja letztes Jahr auch der Fall, dann ist das Ding eigentlich durch. So. Ja. Und Russland birgt natürlich gerade in den ersten Kurven immer die Gefahr. Ja. Das haben wir eigentlich immer gesehen. Also da hat Helmut Thielke sich sehr viel Mühe gegeben. Ja. Allerdings kann das natürlich auch anders sein. Kann natürlich auch sein, dass Hamilton vielleicht schlechter wegkommt und dann irgendwie von Carlos Sainz abgeschossen wird oder sowas. Das will ich auch nicht ausschließen. Dann würde sich die WM natürlich nicht entscheiden. Also die Chancen stehen gut, dass es eine Vorentscheidung in der WM gibt jetzt in den nächsten Rennen, wenn Hamilton die gewinnt und Rosberg, sage ich schon, ja, genau, der wird Dritter dann, verkleidet als Sebastian Vettel, wie David Coulthard damals. Ich glaube, dass, ich meine natürlich Sebastian Vettel, ja, wenn der nur Dritter wird oder Vierter, so wie es ja auch schon in der Saison der Fall war, ja, also da gab es ja auch jetzt in unserer Gruppe, da gab es ja auch Diskussionen darüber, über meine Aussage, dass Vettel die WM nicht in Hockenheim verloren hat. Ich bleibe aber dabei, denn wenn man sich mal anguckt, wo er in den sonstigen Rennen abgeschnitten hat, oder zum Beispiel auch in Österreich, wo Hamilton ausgefallen ist, das hätte er zum Beispiel gewinnen können, das Ding in China mit Verstappen und so weiter. Ich lasse mich mal überraschen, aber vielleicht, ne, die Chancen, das ist halt die Frage, ne? Wenn jetzt Hamilton ausfällt, gewinnt Vettel dann? Da habe ich ja letzte Folge auch schon gesagt, da tippe ich eher auf Nein. Vielleicht sehen wir das am Wochenende.
Christian, gleiche Frage an dich. Entscheidet sich in den kommenden 2 Wochen die WM?
Ja, zumindest wenn es in Richtung eines Fahrers geht, ist es eine Weichenstellung. Weil wenn Lewis Hamilton jetzt weiter Boden gut macht, dann wird es für Vettel schon wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Und Ferrari muss eigentlich den Mercedes die Punkte wegnehmen. Was jetzt für Sochi das vielleicht noch als eine Ergänzung für Ferrari erschweren hinzukommt, ist, dass das traditionell eine der Strecken ist, auf der auch Valtteri Bottas richtig gut funktioniert. Das heißt, ich würde gar nicht jetzt fix davon ausgehen, dass Lewis Hamilton zwangsläufig der stärkere Mercedes-Fahrer sein wird. In Sochi war Valtteri Bottas richtig konkurrenzfähig. Das heißt, dass der vielleicht auch für Sebastian Vettel ein echter Gegner ist im Rennen, dann das würde ich nicht ausschließen.
Eure Meinung? Entscheidet sich in den kommenden 2 Wochen die WM? in der Formel 1. Danach kommt ja Amerika. Danach könnte es vorbei sein. Lewis Hamilton, der dann dort wieder seine nächste WM feiern wird. Die fünfte WM. Unsere Frage an euch für dieses Rennen in Russland. Machen wir mal eine kurze Pause und dann sprechen wir so ein bisschen über das Politische, was in Russland nicht außer Acht zu lassen ist. Was man aber auch besprechen muss, meiner Meinung nach. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Andere denken. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de, vor diesem großen Preis von Russland in Sochi. Für euch der Hinweis auf die Trainingszeiten. Erstes freie Training am Freitag um 10, zweites freies Training um 14 Uhr so herum, dann am Samstag um 11 Uhr das dritte freie Training und um 14 Uhr das Qualifying, das Rennen dann Samstag um 13:10 Uhr.
Oh, das muss da gut, dass du das sagst. Das hätte ich vergessen.
Ja, 13:10 Uhr. So, habt ihr jetzt oft genug gehört. Da gibt's zu sehen bei RTL, ORF, F1 TV und wo auch immer ihr die Formel 1 konsumiert.
Auch auf Sky?
Nein, nicht auf Sky.
Und natürlich im Live-Ticker auf Formel1.de und Motorsport Total.
Genau. Nicht vergessen. Also da gucke ich ja nur. Also ich gucke die Rennen ja gar nicht, ich lese nur. So wie damals im Videotext.
Christian, wie ist denn das eigentlich mit Russland und Politik und Formel 1? Ne? Es ist ja so, dass Wladimir Putin tatsächlich diesen großen Preis von Russland sehr gerne auskostet und für heitere Momente im Green Room sorgt, wenn die...
Ich freue mich schon auf Donald Trump.
Ja, er macht's ja nicht.
Das wäre stark. Donald Trump übergibt Lewis Hamilton den Pokal und weiß überhaupt nicht, was er da macht. Das würde ich sehr gerne sehen.
Das passiert ja nicht, aber Putin macht's einfach. Er kommt und vertreibt auch erstmal gute Laune und dann ist es ja trotzdem so, dass die Formel 1 ja quasi als Werbeplattform für einen Machthaber dieser Art ja eigentlich nicht so fungieren sollte, aber es trotzdem tut. Muss man das kritisieren? Darf man das kritisieren? Oder sollte man das ausblenden? Weil es ist ja nur Sport.
Also mit der Frage tue ich mich ganz, ganz schwer. Ich meine, die Formel 1, und damals war das ja noch Bernie, der das nach Russland gebracht hat, die wussten natürlich, worauf die sich einlassen. Also Sochi, dieser ganze Komplex, ist ja eins der Herzensprojekte von Putin auch, mit Olympia, mit der Fußball-WM, die da auch zum Teil gespielt wurde, eben auch die Formel 1. Und dass der das dann natürlich für seine politischen Zwecke auch nutzt, um sich da selbst ein bisschen darzustellen, aus seiner Sicht, ohne dass ich das jetzt werten sage, aber aus seiner Sicht natürlich verständlich, dass du jetzt, auch wenn die Formel 1 neue Shareholder hat mit Liberty Media, nicht zu Herrn Putin gehen kannst und sagst, lieber Wladimir, bleib mal lieber zu Hause, wir wollen dich da eher nicht sehen. Das wird auch nicht funktionieren, ja. Von daher ganz, ganz schwierig, da den richtigen Draht zu finden. Dass Liberty sich dazu nicht äußern kann, über einen Geschäftspartner verstehe ich. Was ich mir manchmal wünschen würde, wäre tatsächlich, dass wir mündige Fahrer hätten, die dazu an der einen oder anderen Stelle einfach mal den Mund aufmacht und sich traut, wirklich was zu sagen. Umgekehrt, ich finde es halt ganz schwierig, wir reden jetzt über Russland, du musst es dann auch in Bahrain tun, du musst es in Aserbaidschan tun, du musst es letztendlich auch in Osten tun. Also
in Österreich.
Wo zieht man die Grenze? Ja, momentan schon, stimmt. Schwieriges Thema. Aber generell, ich bin nicht der Freund davon, dass die Fahrer sich immer darauf ausreden, ja, wir können da nichts sagen. Ich verstehe deren Position, nicht falsch verstehen. Das kann ich schon nachvollziehen, aber es ist halt schade, dass es ist, wie es ist. Nur die Antwort, wie man es lösen würde, die habe ich auch nicht drauf.
Ja, in der Tat sind da natürlich aber auch sehr viele Konsortien hinter, die natürlich auch ein gesteigertes Interesse haben, dass sich Fahrer nicht äußern. Ja, Ole, dann, was wir natürlich noch nicht machen mussten, was vielleicht mal ganz interessant ist zu erfahren für euch, hab ja mit Mark Gallagher noch kurz gesprochen nach der David Coulthard-Geschichte und er hat sich sehr gefreut, nach Russland zu fliegen, denn das mit dem Visum hat ganz, ganz kurz nur gedauert, bis er ein Visum bekommen hat, um dann wirklich auch nach Russland fliegen zu dürfen. Christian, vielleicht als Eindruck für unsere Hörer, wie anstrengend ist es für Russland, ein Visum zu bekommen, um dort über die Formel 1 zu berichten?
Ja, schon. Also was heißt anstrengend? Ich meine, jeder, der mal in ein Land mit Visum geflogen ist, kennt die Prozedur ja auch. Für mich hält sie ja auch in Grenzen, weil ich nicht zu allen Rennen fliege. Aber mein Kollege Dieter Renken zum Beispiel, der lange Zeit Südafrikaner war, inzwischen ja Belgier ist, da fällt vieles einfacher. Aber der hat ja da und dort Visum gebraucht. Und das ist halt wirklich eine mühsame Prozedur, weil du brauchst einen Haufen Unterlagen, die du da einreichen musst. Und dann funktioniert das auch in der heutigen Zeit nicht so, dass du da einfach eine Mail hinschickst oder ein Online-Formular oder wie auch immer, sondern du musst tatsächlich an der Botschaft antanzen. Also als das bei mir 2014, als ich in Sotschi war, musste ich tatsächlich in Salzburg am russischen Konsulat hinfahren, mir den Antrag holen. Mir wurden da auch ein paar Fragen gestellt. Ich habe dann erklärt, was ich da tue. Dann wurde mir dieses Visum bewilligt und ich musste wieder persönlich hinfahren und mir das abholen. Jeweils anderthalb Stunden Autofahrt in eine Richtung oder eher zwei sogar. Also das ist schon ein bisschen mühsam und man fragt sich in der heutigen Zeit, muss das noch immer so kompliziert sein, wo es ja ganz viele Online-Möglichkeiten auch schon gibt, solche Dinge auch wirklich seriös abzuwickeln. Ist halt so, ja. Ist aber in Russland nicht ein Alleinstellungsmerkmal, ist in China nicht anders. Viele Länder bieten da auch Hilfestellungen. Also zum Beispiel in Bahrain wird das dann zentral für alle Arbeitenden abgewickelt, die in der Formel 1 arbeiten, sehr unkompliziert, auch in Amerika ganz ähnlich immer gewesen. Ja, aber es ist tatsächlich ein bisschen aufwendig für alle, die da arbeiten und dahin müssen.
Ja, und dann noch ein letzter Blick auf das Fahrerfeld für nächstes Jahr, denn es sind ja einige Entscheidungen angekündigt. Bei Haas sollte die Bekanntgabe der Fahrer kurz bevorstehen, auch Toro Rosso, Ole, das ist ja gerade angesprochen. Markus Kramberger hat bei uns in der Facebook-Gruppe geschrieben und seine Fahrerpaarung mal kundgetan. Haas, Magnussen, Grosjean, Sauber, Räikkönen, Giovinazzi, Williams, Sirotkin, Ocon, Racing Point, Perez und Stroll und Toro Rosso, Kwiat und egal wer der Zweite ist. Es wird noch eine größere Überraschung werden als die Entscheidung für Kwiat. Das sind seine Meinungen. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass wir hoffentlich am Wochenende wieder mal ein paar Fahrer bestätigt bekommen oder eben nicht. Was glaubst du denn, wer wird sein? Was wird an diesem Wochenende passieren? So rein von deiner bewusst guten Intuition her.
Gute Frage. Erstmal würde ich es schön finden, wenn Sergej Sirotkin und dann die Kwiat ein Foto mit Putin machen und so ein Rennoverall, wo mein Präsident draufsteht. Das würde ich sehr gerne sehen. Das vorweg. Ich finde das mit Dani Kwiat gar nicht so überraschend. Es ist eigentlich relativ logisch. Ist zwar ein bisschen absurd und ironisch, aber eigentlich logisch. Ja, also das wird man natürlich, wenn man es irgendwo bekannt geben wird, dann in Russland. Wird, glaube ich, sehr interessant. Mal gucken, wie lange er dann bleibt. Da gab es ja auch die Theorie in der Gruppe, dass wenn, dann ist er ja quasi nicht mehr bei Ferrari, also er verlässt das Team, ja, dann gewinnt Verstappen natürlich.
Ja, stimmt.
Ne? Wobei die Regel natürlich letztes Jahr außer Kraft gesetzt worden, weil Verstappen ja in Mexiko gewonnen hat. War es Mexiko? Ja, ich glaube schon. Und da natürlich Kwiat vorher nicht entlassen worden. Gut, vielleicht hat er irgendwo einen bei McDonald's gearbeitet oder sowas. Das weiß ich natürlich nicht. Nein, im Ernst. Also der Niki hat, glaube ich, bestätigt. Und ja, zweiter Fahrer da bei Toro Rosso. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit Brandon Hartley. Der glaubt aber selbst nicht dran. Ne? Also wird das noch nicht passieren, denke ich. Nick Schumacher. Gut, aber das ist auch unrealistisch. Pascal Wehrlein. Ja? Könnte ich mir vorstellen. Das wird sicherlich dann aber auch noch dauern. Kann natürlich aber bei Red Bull, weiß man nie. Vielleicht geben die ja auch ihre Fahrerpaarung jetzt komplett am Wochenende bekannt. Ja. Also das ist der Hot Seat momentan. Da könnte mit vielleicht auch Pastor Maldonado. Man weiß es nicht. Ja. Also vielleicht zaubert man da jemanden aus dem Hut, den wir alle schon lange vergessen haben. Da lasse ich mir gerne überraschen. Die anderen, ja, das klingt relativ logisch. Ich denke aber nicht, dass da jetzt irgendwas bekannt gegeben wird. Sind wir wieder halt natürlich aber auch bei dem Punkt, es gibt nicht so viele Möglichkeiten, die Cockpits zu besetzen. Ocon kann ich mir tatsächlich sehr, sehr gut im Williams vorstellen. Ich lasse mich überraschen. Also so viele Möglichkeiten gibt's ja wirklich nicht.
Christian, was glaubst du?
Ja, sehe ich ganz ähnlich. Also Ocon im Williams glaube ich auch, weil der wäre natürlich rein theoretisch auch für Toro Rosso ein Thema, aber solange er diesen Stempel des Mercedes-Fahrers drauf hat, wird das nicht passieren, vor allem in Anbetracht dieser doch ein bisschen Rivalität oder Feindschaft oder wie auch immer man das nennen will zwischen Helmut Marko und Toto Wolff. Also da geht es auch, glaube ich, um eine persönliche Ebene. Pascal Wehrlein natürlich, der hat diesen Mercedes-Stempel los. Und wenn man so eins und eins zusammenzählt, und Brandon Hartley hat sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert, also bei Brandon Hartley weiß man, dass er definitiv nie im Red Bull sitzen wird. Bei Pascal Wehrlein könnte es natürlich theoretisch passieren, wenn der in den Toro Rosso geht und ihm dann der Knopf aufgeht da. Von daher wäre das für mich, wäre ich jetzt an Dr. Marcos Position ganz klar die offensichtliche Wahl, weil Dan Ticktum soll ja nach Asien gehen, da wird es mit den Superlizenzpunkten wahrscheinlich zu knapp. Also der soll Super Formula fahren nächstes Jahr. Mick Schumacher, wäre ich Red Bull, würde ich das natürlich sehr, sehr cool finden. Alleine schon aufgrund der Tatsache, dass dieser ganze Hype dann auch bei Toro Rosso stattfinden würde. Glaube ich aber nicht, weil ich glaube, dass das Camp Schumacher ein Interesse daran hat, Mick nicht zu früh in die Formel 1 zu schicken, sondern ihn noch in Ruhe in Aufbaujahren der Formel 2 zu machen. So, und dann bleiben nicht mehr wahnsinnig viele übrig. Wern hat ja von sich aus schon abgesagt, Buemi, schwer vorstellbar, und fährt auch WEC und Formel E, verdient da gutes Geld. Also warum sollte der für ein Lückenbüßer ja wieder Formel 1 machen? Da würde sich selbst keinen Gefallen damit tun. Es gibt nicht mehr so viele, zumindest keine, die mir einfallen. Von daher, ich würde tippen auf Kwiat Wehrlein als Paarung und glaube, dass es auch eine ganz gute Paarung wäre. Definitiv eine bessere als die, die man dieses Jahr hatte. Und Ocon, naheliegend wäre dann einfach, wenn eben ein Russe in der Formel 1 schon ist, mit Dani Kwiat, dann, so sagt man, ist das Interesse von SMP, möglicherweise nur die zweite Geige zu spielen mit Sergej Sirotkin in der russischen Wahrnehmung, beschränkt. Das heißt, vielleicht fährt dann auch Sirotkin nicht mehr bei Williams, dann wäre theoretisch das Cockpit für Ocon frei, wo er als Mercedes Junior in einem Mercedes-Kundenteam wirklich gut hinpassen würde. Ich glaube, da wären ganz viele Probleme gelöst, wenn das denn so abläuft. Und bei Haas, kann ich mir schwer vorstellen, irgendwas anderes als Magnussen Grosjean, weil Grosjean macht es wieder ganz gut momentan. Bei Magnussen gibt es keinen Grund, den auszutauschen. Das Einzige, was ich mich so ein bisschen frage, ist, was passiert mit dem zweiten Sauber-Cockpit? Kommt da Giovinazzi statt Ericsson rein? Wenn ja, was macht dann Markus Ericsson? Der hat ja auch ein bisschen Geld immer mit, wissen wir.
Der könnte doch zu Williams
versucht sein. Oder versucht Ferrari vielleicht Giovinazzi doch noch bei Haas zu parken irgendwie. Also da, es gibt schon noch ein paar Fragezeichen, aber ja, lassen wir uns überraschen. In dieser Silly Season hat uns schon so einiges überrascht.
Also ich glaube, bei Haas bleiben Magnussen und Grosjean, bei Sauber, Räikkönen und Ericsson. Bei Williams finde ich, ja, Ocon und ja.
Nur Ocon.
Wahrscheinlich, nur ein Auto ist wahrscheinlich erfolgreicher als jeder zweite Fahrer, der noch dazukommt.
Oder Montoya kommt zurück.
Ne, Ericsson ist natürlich nicht auszuschließen. Ja, wenn die tatsächlich das Geld von Sirotkin verlieren, von SMP, werden die, weil die haben richtig finanzielle Probleme nächstes Jahr, werden die irgendwoher Geld brauchen, dann wäre Ericsson natürlich naheliegend. Die andere Frage ist, die Förderer von Markus Ericsson sind natürlich bei Sauber ohnehin engagiert als Shareholder. Das heißt, ob die dann so einfach nochmal Geld flüssig machen würden für ein anderes Team, wo sie nicht Shareholder sind, auch schwierig, ja. Müssen wir, glaube ich, wirklich abwarten.
Mit Williams kannst du genauso gut falten wie die Tetra-Pack-Kartons, ne? Also von daher macht das auch keinen großen Unterschied. Racing Point, Perez Stroll, ja, Toro Rosso, Kwiat und Wehrlein. Das finde ich eigentlich gar kein schlechtes Fahrerduo. Finde ich ganz geil, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass
man rückt dann natürlich von der Red Bull Junior-Strategie ab, aber es gibt ja auch keine Red Bull Junioren mehr.
Ja. Ja gut, aber dann machst du ja Wehrlein zu einem Red Bull Junior, ja, und Kwiat so auch. Bisschen,
ja.
Die sind, das dürfen wir nicht vergessen, beide noch nicht so alt.
Das vergisst man, glaube ich, ganz schnell.
Die sind noch im Junior-Alter eigentlich.
Ja. Eigentlich ja.
Das ist richtig.
Ja, eure Meinung. Gerne auch als Feedback unter diesem Podcast. Das war's von uns vor diesem großen Preis von Russland. Wünschen euch ein hervorragendes Formel-1-Wochenende. Sind ja schon ein bisschen früher diese Woche dran. Nächste Woche gibt es dann natürlich Nachschau auf Russland, Vorschau auf Japan. Und wir versuchen im Laufe dieser Woche Richtung Wochenende noch unsere F1 2018-Ausgabe zum Videospiel zu machen. Da wird auch ein bisschen drüber quatschen. Da sind wir gerade dabei, ja, einen Gast zu organisieren, der dann auch dabei sein kann. Ein bisschen mit uns über das Spiel spricht. Für mich bleibt noch der Hinweis darauf, dass wir ein Tippspiel haben, kicktipp.de/startinggridmsr, wenn ihr da dabei sein wollt oder eh schon angemeldet seid, vergesst da nicht zu tippen. Ja, für meine Wenigkeit Kevin Scheure bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und bei Christian Nimmervoll fürs Mitmachen.
Bitte gerne, wie immer ein Volksfest.
Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschka.
Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich glaube, es ist jetzt alles vorbereitet für dieses wunderbare Rennen am Wochenende in Sochi. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß dabei, so gut es denn geht. Vielleicht wird es ja aber auch total toll. Man weiß es ja nicht. Wir haben ja schon oft gesagt, dass es langweilig wird und dass es dann doch nicht langweilig wurde. Also, bin guter Dinge. Wie gesagt, 13.10 Uhr. Ja, bitte, bitte früh aufstehen. Wir können danach dann auch noch Fußball gucken. Wobei ist, glaube ich, gar kein Fußball am Wochenende. Ich weiß gar nicht.
Doch.
Nee, doch. Doch ist ja, Fußball. Klar. Ja, klar. Du musst das ja wissen. Ja. Und ja, kommt in unsere Gruppe, Starting Grid F1 Fans, einfach anfragen, ihr werdet da reingelassen. Da gibt es natürlich auch alles zu Fahrerwechseln, Rennen etc. Und ja, wir hören uns nächste Woche hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.